Wir müssen das Auto mehr auslasten. 23 Stunden am Tag steht es nur rum. Und wir sehen ja in München, was es macht. München hat 700.000 zugelassene Fahrzeuge bei 1,5 Millionen Einwohnern.
Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
Unser Sponsor für die heutige Podcast-Folge sind die Adina Hotels. Adina bietet mehr als normale Hotelzimmer, denn die großen Studios oder auch Apartments haben alle eine eigene Küche und Waschmaschine. Das ist vor allem super, wenn man länger unterwegs ist oder zum Beispiel Kinder dabei hat. Das neueste Adina Hotel ist hier bei uns in München im Werk 4 im Werksviertel Mitte und damit ist es übrigens das höchste Hotel der Stadt. Infos und den Link zum Hotel findet ihr in den Shownotes. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Munich Next Level, dem Podcast, der sich mit der Frage beschäftigt, wie bringen wir München in ein höheres Level, in ein besseres Level und machen unsere Stadt zu einer schöneren, lebenswerteren Stadt. Und um das Ziel zu erreichen, laden wir natürlich wieder Menschen ein, die uns inspirieren, die den Weg bereits gehen, den wir uns wünschen von viel mehr Menschen in unserer Stadt. Also so richtige Macherinnen und Macher. Und heute haben wir einen Gast, der vielleicht schon alleine durch seinen Familienstammbaum zu den Macherinnen und Macher dieser Stadt zählt. Wir haben nämlich auch schon seinen Bruder da gehabt, den Daniel Hahn. Und heute haben wir Laurin Hahn von Sono Motors zu Gast. Und ich freue mich total, dass du da bist.
Ja, hi zusammen, freut mich sehr.
In den Zeitungen und Medien ist Laurin allgegenwärtig mit seinem Auto-Startup Sono Motors, das sich vor 5 Jahren gegründet hat und ein legendäres Video zur Gründungsgeschichte gibt es übrigens auf Muckbook YouTube-Channel zu sehen. Ich habe nochmal geschaut, sind irgendwie 13.000 Views, was für unseren YouTube-Channel echt viel ist.
Wann war das? Das war 2016?
Vor 5 Jahren auf jeden Fall. Genau. Und 16 war das in unserem Hinterhof im Westend. Mhm. Und damals ging es um ein Crowdfunding, 150.000 war damals das Ziel für den ersten Prototypen, den ihr damit machen wolltet. Und von daher verfolge ich natürlich diese Autogeschichte seitdem mit total großem Interesse, weil es einfach eine dieser Ideen waren, die alle für völlig verrückt hielten, auch Leute von BMW, mit denen ich dann mal so gequatscht habe, die das spannend fanden, aber mal gesagt haben, mal abwarten. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir 5 Jahre gewartet und haben deshalb gedacht, jetzt laden wir dich mal ein nach der IAA, um uns auf den Stand bringen zu lassen für alle Muckbook-Fans und Leser und Munich Next Level-Hörer. Erzählt uns heute, Laurin, wie ist der Stand bei Sono Motors und wie kommt man an dieses Auto, das wohl das ökologischste Auto ist, was man sich im Cradle-to-Cradle-Verfahren derzeit so vorstellen kann. Aktuell auch mit Moosfilter zu haben.
Mit Moosfilter.
So, aber bevor wir uns dem Auto widmen und der Mobilität der Zukunft und auch die Fragen diskutieren werden, wie grün ist München wirklich bei der Mobilität zum Thema Radlhauptstadt und Autoverkehr in München und was du als Mobilitätsexperte da so vorschlägst, gehen wir nochmal ein bisschen konkret wieder in ein positives Bild vielleicht. Ich nehme mal an, weil bisher haben alle immer positive Bilder gezeichnet. Wenn du im Jahr 2030 hier durch diese Stadt dich bewegst und zurückblickst auf die dann bis dahin vergangenen 10 Jahre oder 9 sind es eigentlich nur noch. Was hast du dann in den 9 Jahren so erlebt? Wie hat sich die Stadt verändert? Hast du eine Idee?
Super spannende Frage, du. Also grundsätzlich würde ich sagen, erstmal autofrei, Mittlerer Ring bis zum Mittleren Ring autofrei.
Also nicht nur Altstadtring.
Nee, und nur noch Sharing-Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge in der Stadt, also innerhalb des Mittleren Rings. Fahrrad kriegt einen riesen Raum, Straßen werden verkleinert, weil eben autofrei. Auf einmal kann ich Cafés machen, auf einmal habe ich viel mehr Platz, ich habe Spielplätze auf der Straße und so weiter und so fort, Spielstraßen. Es passiert viel mehr auf der Straße, so ein bisschen von Corona haben wir das gesehen, was das machen kann mit einer Stadt, wenn da auf einmal die Schanigarten überall aus dem Boden sprießen. Ich habe 2030 hoffentlich zweite Stammstrecke fertig. Ich habe nicht mehr so Nadelöhr mit Öffentlichen. Vielleicht wurde schon eine Ringbahn in Planung gegeben. Ganz vielleicht ist sie schon im Bau, was, glaube ich, die Verkehrssituation auch mit U-Bahn, S-Bahn extrem entlasten würde. wir haben multimodale Mobilität. Ja, wir nutzen einfach eine App für München, die alles abbildet. Die MVG macht da gerade ein ganz cooles Projekt mit MVG Go. Falls die App jemand noch nicht kennt, die ist ganz cool. Die migriert gerade alle Mobilitätsformen in eine App. Das ist eine richtig coole Sache.
Inklusive Bezahlfunktion?
Inklusive Bezahlfunktion. Eine App, mit der ich endlich mal alles machen kann. Und ich sehe live irgendwie den ÖPNV drauf fahren. Das ist ganz schön cool. Also du siehst irgendwie so die Busse entlang fahren, ja, so auf der App. Eigentlich eine coole App. Noch im Aufbau, noch nicht alles drin, aber ich könnte mir vorstellen, 2030 haben sie geschafft, dass da wirklich alle Formen drin sind. Ich habe hoffentlich den ÖPNV so ausgebaut, dass er vielleicht sogar kostenlos ist, aber auf jeden Fall so funktioniert, dass ich nicht 55 Minuten von Süden nach Norden brauche, was ich aktuell zur Arbeit brauche. Ich wohne in Sendling und brauche nach Moosach zu unserem Standort 55 Minuten. Das fühlt sich manchmal an, als würde ich von, weiß nicht, Weilheim aus pendeln. 2030 haben wir außerdem hoffentlich 100% erneuerbar in München. Ja? Also alle Dächer mit PV ausgekleidet, hoffentlich mehr Windkraft. Geothermie ist ja die SWM stark unterwegs. Also da hoffentlich einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und zusätzlich mal ein bisschen Kunst und Kultur. Ich glaube eben, Grüße gehen raus an meine Brüder. Vielleicht haben sie noch die ein oder anderen Projekte bis dahin gemacht. Und wir sind noch ein bisschen bunter geworden in München. Und
Bahnwärter Thiel gibt es dann hoffentlich immer noch.
Bahnwärter Thiel gibt es hoffentlich immer noch.
Die Dauerzwischennutzung.
Und musste nicht weichen für irgendeinen Immobiliengroßkomplex. Und ja, weitere Projekte. Also es ist ja nicht nur Bahnwärter und Co., sondern es ist einfach halt bunter werden und irgendwie mehr Freiraum schaffen und irgendwie die Theresienwiese mehr nutzen. Die steht so oft leer und man sieht auf einmal, wenn das Oktoberfest nicht stattfindet, was du eigentlich mit dem Raum machen könntest.
Ja. Glaubst du, 2030 findet das Oktoberfest noch jährlich statt oder vielleicht nur alle 2 Jahre?
Gute Frage. Also ich glaube, der Umwelt wird es gut tun, alle 2 Jahre, aber für alle natürlich hart eingesessenen Fans, das Oktoberfest ist natürlich jährlich natürlich ein Muss.
Aber hart eingesessene Fans ist ein gutes Stichwort für die Vision mit der mit dem privatautofreien mittleren Ring, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil Sharing kannst du dir ja noch vorstellen. Wie kannst du dir vorstellen, dass dieser Konflikt gelöst werden wird in der Zeit, dass sich die Autoverharrungsparteien und Personen und Gruppierungen einigen können und sich öffnen für diese Veränderung? Was wird da vielleicht so ein Bewegungsmoment sein können?
Naja, ich glaube, du musst irgendwie das hinführen, ja. Also grundsätzlich, was wichtig wäre, ist, glaube ich, einen Anwohnerpark aus Westtor zu machen. Das hört jetzt niemand gerne, der innerhalb im Mittleren Ring wohnt, inklusive mir, ja. Aber es ist der Wahnsinn, dass ich so günstig eigentlich ein Auto 365 Tage im Jahr kostenlos auf dem im öffentlichen Platz parken darf und dafür nicht mal ein paar hundert Euro zahlen muss, ja. Also so irgendwie weniger.
Was kostet 35?
35 Euro, das ist ja völlig krank. Ja?
Also findest du Boris Palmers Vorschlag, die SUVs für 1500
sind? Ich weiß nicht, ob ich es auf SUVs beschränken würde. Ich würde es auf alle PKWs, Privat-PKWs, weil ich glaube, wir müssen das Auto mehr auslasten. 23 Stunden am Tag steht es nur rum. Und wir sehen ja in München, was es macht. München hat 700.000 zugelassene Fahrzeuge bei 1,5 Millionen Einwohnern. Völlig krank, völlig überlastet. Und wir müssen irgendwie die Mobilität neu denken. Und das führt dazu, glaube ich, dass es auch Autos einfach nicht mehr den Platz haben, da, wo es besonders eng ist.
Aber gerade dieser Vorschlag, den Anwohnerstellplatz teurer zu machen, ist ja genau das, der Moment, der dann eigentlich zu dem Konflikt führt und zu deinem, also gerade für die Politik wohl der denkbar schwerste Weg. Also das ist ja dann eigentlich auch wieder kein positiver Moment, der vielleicht den Wandel erfreulich macht.
Das stimmt, aber ich glaube, wir können von beiden Seiten kommen. Wir können den Wandel positiv incentivieren, aber wir müssen, glaube ich, auch einfach Grenzen setzen. Also wir dürfen uns nicht denken, dass die Klimakrise mit überhaupt keinen Einschränkungen zu lösen ist. Das ist einfach nicht so. Wenn wir allen erzählen, hey, ihr könnt weiterhin 3-mal im Jahr im Urlaub fliegen und euer Fleisch jeden Tag essen, das können wir tun, um Wählerstimmen zu gewinnen und das können wir tun, um die Leute ruhig zu stellen. Aber die Wahrheit ist, wenn wir die Klimakrise wirklich bewältigen wollen, dann müssen wir zu radikaleren Maßnahmen greifen. Und ist das radikal? Ich weiß nicht, du zahlst ja für alles andere so viel Geld und dann 30, 35 Euro für einen 365-Tagesplatz. Völlig krank. Ja, also ich zahle ja für einen guten Stellplatz in der Tiefgarage irgendwo in Schwabing schon 400, 500, vielleicht sogar 700 Euro. Da ist es völlig normal pro Monat. Ja, Aber wir warten, dass es auf dem öffentlichen Parkplatz der Anwohnerparkausweise irgendwie spottbillig ist. So. Und das muss ja auch nicht von heute auf morgen total teuer werden. Du kannst ja irgendwie staffeln und dann kannst du erstmal irgendwie Elektroautos incentivieren und dann irgendwann kriegst du auch Elektroautos raus und machst nur noch Sharing und so weiter. Also du kannst es ja irgendwie staffeln, so dass das ein Prozess ist, wo alle mitgehen können. Du musst ja nicht von heute auf morgen sagen, okay, jetzt musst du 1000 Euro pro Jahr zahlen. Das, da klar würde ein Riesenaufschrei passieren, ja.
Wusstest du eigentlich, dass der Parkausweis derzeit ja in Bayern noch Ländersache ist, aber durch ein Bundesgesetz Kommunalsache werden kann?
Interessant, okay, weil das.
Und wir haben mal nachgefragt bei Muckbook, wie ist denn da der Stand? Weil deshalb hat ja Boris Palmer jetzt auch gesagt, er kann das irgendwie bei sich dann in seiner Stadt erhöhen, dass in Bayern jetzt wohl eine Befragung von Stakeholdern stattfinden soll, wie das denn gesehen wird, ob das die Städte selber machen sollen. Und leider wurde uns dann aber nie genannt, wer in dieser Befragung, in diesem Expertengremium drinnen sitzt. Und wir befürchten natürlich, dass einige da fehlen. Aber wir werden der Sache auf der Spur bleiben, weil ich denke auch, dass wenn die Stadt nicht die Möglichkeit hat, die Preise anzuheben, dann kann da sich auch nichts verändern. Und vermutlich ist der Stellplatz auf der öffentlichen Fläche wirklich ein wichtiger Hebel.
Du das und vor allen Dingen kannst du ja auch incentivieren, du kannst ja kostenlose ÖPNV machen oder kostenlose Sharing-Apps. Ja, also du kannst ja beides machen, du kannst ja sagen, das wird
durch
teurer.
Durch die Einnahmen.
Und dann kannst du das andere irgendwie einfädeln und halt kostenlos machen und dann steigen die Leute um. Also es ist ja völlig bescheuert, dass man heutzutage in München mitten in Schwabing oder so ein eigenes Auto hat. Da suchst du ja abends stundenlang, ja, okay, minutenlang nach einem Parkplatz, wenn du keinen Stellplatz hast. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr eigentlich, ja.
Da fragt man sich jetzt natürlich auch gleich, mit was für einem Auto oder was für eine Autolösung hat Laurin Hahn eigentlich für sich gefunden?
Gute Frage. Eigentlich müsste das jetzt hier so von so einem Hardcore-Radler und irgendwie so Radlverband Bayern oder so kommen. Aber wir als Sono Motors wollen Mobilität neu denken, obwohl wir ein Auto herstellen. Wollen wir es komplett anders denken, als es ursprünglich der Fall war, ja. Was wir machen, wir bieten mit Sharing an, also Carsharing und...
Genau, aber da kommen wir gleich drauf. Aber was fährst du persönlich?
Ach so, das meinst du. Ich fahre gar kein Auto. Ich fahre Sharing-Autos, aber ich besitze kein eigenes Auto. Ich fahre Fahrrad viel, ich fahre Multimodale und ÖPNV.
Und welchen Sharing-Dienst nutzt du am besten?
Alle. Quer durch die
Bank. Hast bei allen.
Also wirklich Tier, Emmy, DriveNow, also ShareNow, SixShare, alles, was es in München gibt
eigentlich. Und aus deiner Erfahrung kannst du auch sagen, es ist in München flächendeckend gut versorgt, sodass das eigene Auto nicht mehr notwendig ist.
Ich finde es viel praktischer. Ich bin so aufgewachsen, ich hatte noch nie ein Auto und ich werde, glaube ich, auch nie ein Auto besitzen, also zumindest solange ich in der Innenstadt lebe. Weil es so viel praktischer, ich finde dieses Peace of Mind, ich stelle das Auto ab und dann muss ich mich nicht mehr drum kümmern, finde ich so viel angenehmer, als wenn da geht was kaputt, dann musst du da hin, dann musst du irgendeine Versicherung und dann hier und da und dann kriegst du da anschreiben und so. Ich finde das so viel zu anstrengend. Da bin ich viel zu faul, um dann zu sagen, ja, ich nehme lieber eine Sharing-App.
Ja. Ja, und das fand ich im Grunde auch eines der spannendsten Innovationen an dem Grundgedanken von Sonos. Dass dieser, wie heißt der erste?
Sion.
Ja, auch mitgedacht und mitentwickelt hat, gleich die Möglichkeit, das Auto auch zu teilen. Das heißt, ihr macht euch auch wirklich frei von dem Thema, dass jeder sein eigenes Auto kaufen soll, sondern die sollen sogar teilen.
Richtig.
Jetzt erzähl mal, was ist vielleicht in Skizzen, damit alle, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, was ist denn jetzt der Sion genau für ein Auto? Was verspricht der denn?
Ja, für alle, die das wirklich noch nie gesehen haben, ich beschreibe mal von ganz, ganz grob.
Ja.
Ne? Der Sion ist das erste familienfreundlichste Solar-Elektroauto für die breite Masse. Ja? Also irgendwie so ein Tourengröße, sieht komplett normal aus wie ein normales Auto. Also ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie was Besonderes vorstellen. Und Fünfsitzer, großer Kofferraum, Anhängerkupplung, alles schnickschnack dabei, ja. Infotainment-System, voll digital und so weiter. Ja? Hast eine Sharing-App. Das Besondere eben, er lädt sich selbstständig wieder auf. Und zwar genau um den Pendlerdurchschnitt, den der Deutsche fährt. Und zwar, hier kommen die Zahlen, 112 Kilometer pro Woche lädt sich das Fahrzeug selbstständig wieder auf und 112, ungefähr 110 Kilometer pro Woche pendelt der deutsche Durchschnittspendler. Das heißt, ich habe hier ein Auto, was sich selbstständig wieder auflädt, wo ich eben nicht Gedanken machen muss, hey, ich lebe im dritten Stock, wo lade ich das Ding denn auf? Die SWM-Ladestation ist gerade zugeparkt, wo komme ich jetzt hin? Also, ne? Also das ist der erste Punkt. Dann zweiter Punkt ist bidirektionales Laden. Der Sion kann als mobile Stromspeicher oder Powerbank benutzt werden. Ne? Das heißt, wir haben ein Ladegerät entwickelt, was auch Strom wieder abgeben kann. Das ist ganz wichtig für Vehicle-to-Grid. Ja, so um 100% Erneuerbare zu erreichen, brauchen wir Pufferspeicher im Netz und der Sion kann das eben. Ganz praktisch kannst du aber da auch mit deine Grillparty schmeißen, irgendwo im Nirgendwo. Und oder irgendwie eine Party machen, so, ja. Grüße gehen raus von Pfandfinderei und Co. Und dann kannst du aber auch noch halt dein Haus damit puffern, ja. Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil dieses Home-Storage-Thema kennen ja viele, ja. Irgendwie, ich tue meinen Heimspeicher da reinstellen und dann Solardach. Hier kommt halt ein Heimspeicher auf Rädern kostenlos mit. Dritter Punkt ist Sharing. Und was wir hier gemacht haben, ist, wir haben eine App entwickelt, die ist sogar schon, ich hatte sie hier auf dem Handy und so, die funktioniert auch schon. Wir wollen das Auto auslasten. Das Auto darf nicht 23 Stunden am Tag nur rumstehen. Das können wir uns gar nicht ökonomisch leisten und auch nicht ökologisch. Und was wir gemacht haben, ist Carsharing, Ridesharing und Powersharing integriert zu haben. Das heißt, ich gehe einzeln durch. Carsharing ist, du nutzt das Auto nicht, bist zwei Wochen im Urlaub, steht am Straßenrand, vermiet's doch. Ja? So ein Airbnb-Modell eigentlich auf Rädern. Aber so, dass du es halt entscheiden kannst, was der Preis, wann will ich vermieten, wie viel will ich vermieten. Zweite Thema ist Ridepooling. Ridepooling ist das Thema Mitfahrgelegenheit. Ich fahre zu meiner Arbeit jeden Tag, 5 Tage die Woche. Ich weiß eigentlich, ich fahre immer zu der Uhrzeit. Warum nehme ich nicht eigentlich jemanden mit? Und das dritte ist Powersharing. Powersharing ist eben das Thema, dass ich auch Strom verkaufen kann. Das, was ich gerade erzählt habe, aber ich kann eben auch damit andere Elektroautos laden. Ich werde zur mobilen Ladestation. Und es sind eigentlich so, ja, es sind so drei Sachen, die eigentlich das Auto völlig anders darstellen lassen, weil auf einmal kriegt das Auto einen Mehrwert für alle, nicht nur für einen individuell und kriegt eine Daseinsberechtigung auch im urbanen Raum.
Aber gerade dieser Powerbank-Gedanke, der ist ja total einleuchtend. Da stellen sich mir zwei Fragen. Ist denn, können das andere E-Autos nicht?
Nee. Es liegt so auf der Hand. Das hatten wir uns damals auch überlegt. Nein, das kann bis heute niemand. Und wir haben auch ein Patent sogar darauf angemeldet. Wir wundern uns auch, dass die anderen das nicht verstehen. Aber das liegt daran, dass in den großen Konzernen Elektroautos weiterhin als Luxuskarossen gedacht werden. Also da wird irgendwie so ein Luxusschlitten genommen und dann will man den Tesla irgendwie angreifen und einen Tesla-Fighter rausbringen und dann baut man da halt auch ein luxuriöses Elektroauto für 100.000 Euro. Und da macht Sharing zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, weil für 100.000 Euro diese Person, die sich das leisten kann, die wird niemals ihr Auto verlieren. Ja? Aber bei einem 25.000 Euro Auto, was der Dian kostet, ist das schon eher. Ja, da mache ich das schon eher. Das ist auf einmal ein Benutzergegenstand. Ja? So ein Schweizer Taschenmesser. Ja? Und bis heute hat keiner diese Funktion mit 11 kW AC Bidirektionsladen rausgebracht. Ja?
Aber das heißt ja, die Batterie muss wahrscheinlich ja auch viel mehr Ladevolumen haben als jetzt eine konventionelle, oder wie ist das? Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich ja dann auch daheim sagen, wenn jetzt gerade die Sonne scheint, dann schließe ich da jetzt auch meine Solaranlage an und lade das ins Auto ein.
Richtig. Ja, das ist vielleicht sogar wichtig zu sagen, weil viele denken immer so, was mache ich denn bei nachts oder kann ich überhaupt nachts das Auto fahren? Ja, klar, du hast auch eine Batterie an Bord und du kannst auch normal laden, das ist ein normales Elektroauto, also du kannst auch bei Schlechtwetter und so, ne?
Okay, also und das heißt aber, dass doch die Herstellung der Batterie, die dann eben auch mehr kann als die anderen, auch nochmal teurer sein muss. Trotzdem ist euer Auto aber billiger.
Ja, aber das liegt daran, dass wir Dinge anders machen. Wir haben so 5 Strategien, was wir anders machen. Das erste ist, wir produzieren nicht selber. Ja, wir bauen nicht ein riesen teures Werk selber auf, sondern wir nutzen was Bestehendes, und zwar das Saab-Werk in Schweden. Der Sion wird in Schweden produziert mit 100% erneuerbare Energien. Zweitens, wir nutzen keine Stahlkarosse. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Kein Paintshop, also kein Lackieranlage wegen Solar. Drittens, Online-Direktvertrieb, also keine Stores oder so, also so Showrooms oder Händler, sondern einfach online direkt. Und fünftens nur eine Variante. Ja, also es gibt den Sion nur in einer Ausstattungsvariante. Dieser Wahnsinn mit, ich krieg so ein kennst du diese Kataloge, so wo man wirklich so 2000 verschiedene Optionen irgendwie wählen kann und man denkt sich so, was, ich will eigentlich nur ein Auto.
Vor allem ist es am Schluss doppelt so teuer, wenn man die ganzen schönen Sonderausstattungen
sich wünscht. Ja, klar.
Also ihr macht da das Apple-Modell quasi, lernen von Richtig. Apple, nur ein Modell, aber auch nur eine Farbe.
Nur eine Farbe.
Schwarz.
Richtig.
Und darum, wenn jetzt alle neugierig geworden sind, wie sie das wirklich jetzt haben können, wir spannen den Bogen, aber bevor wir das beantworten, nochmal ein bisschen mit dem Schritt zurück, weil dann ist es noch unglaublicher, weil eben vor 5 Jahren habt ihr diese 150.000 in dem ersten großen, also damals haben schon alle gesagt, boah, was für ein vermessenes Crowdfunding, 150.000 von einem No-Name, von 3 Studenten so ungefähr, die jetzt irgendwie versprechen, die Autoindustrie neu zu erfinden. Diese 150.000 habt ihr vermutlich hinbekommen.
Richtig.
Und wie ging es dann weiter?
Ich habe sogar über oversubscribed, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Da hatten wir sogar insgesamt mit dieser ersten Crowdfunding 850.000 dann eingesammelt. Also
da ahnte man schon, dass es ein Wahnsinn. Treffer ist.
Das ist der Wahnsinn. Und das war auch eigentlich so der Startpunkt von uns. Also wir hatten ja 3 Jahre lang in der Garage angefangen. 2012 hatten wir angefangen. In der Garage im Münchner Süden haben wir da gewerkelt und hatten niemand davon erzählt, als ich jetzt nicht mal meinen Brüdern erzählt. Ne?
War das die Sache mit der Radeltour?
Mit der Radeltour?
In dem Video auf Muckbook habe ich heute nochmal gehört, habt ihr dann auch gesagt, ihr geht mal 2 Wochen an die Isar radeln.
Oh Gott, das hat Navina dann in dem Video erzählt. Oh, ich muss was kurz vor dem Video sagen. Das Video ist, ich habe das neulich auch mal gesehen, das ist der Wahnsinn. Leute, wenn ihr das seht, müsst ihr das anschauen. Da sind wir wirklich so jung noch und so unerfahren, das ist unglaublich.
Aber auch da habt ihr schon die Visionen mit den 30 Kilometern, genau. Jetzt sind sogar 120 geworden. Habt ihr nichts versprochen, was ihr nicht gehalten habt.
Richtig.
Was mich am meisten gewundert hat.
Ja, das war, nicht immer einfach. Also es ist auch immer einfach, etwas zu versprechen und dann das einzuhalten, ist echt wirklich schwer. Aber wir versuchen da wirklich irgendwie auch valide ranzugehen.
Und da sagtet ihr auch, es sei der Grund, nicht zu verraten, dass ihr euch 2 Wochen einsperrt, weil ihr nicht so ein großes Ding draus machen wolltet, sondern erstmal schauen wolltet, was bei rauskommt.
Ja, genau. Und dieses Video, weißt du, von wem das gemacht hat? Julius Zimmer. Grüße gehen raus.
Genau,
der arbeitet jetzt bei Sono Motors.
Den haben die gleich abgeworben.
Der hat bei Muckbook gearbeitet, hat uns damals, der war ein Freund von Navina, unserer Mitgründerin. Und irgendwie kam das dann zusammen. Und dann saßen wir da hinten in diesem Hinterhof und dieses Video ist echt Gold wert. Und dann irgendwann kam er irgendwie, wir haben jemanden in der Kommunikation gesucht und da haben wir irgendwann Julius und der arbeitet immer noch bei uns. Er ist einer der ersten Mitarbeiter gewesen.
Ja, ein toller Journalist ist da verloren gegangen durch euer unausschlagbares Angebot.
Ich sehe schon, aber nee. aber Grüße gehen raus und deswegen, seitdem so viel passiert, auch so viel weiterentwickelt. Wir waren wirklich ja dann ein ganz kleines Team und hatten diese Vision und haben sie rausgetragen und haben gesagt, Leute, wir brauchen Geld dafür, weil normale Menschen.
Aber was habt ihr in diesen 2 Wochen dann wirklich gemacht? Weil du bist ja jetzt kein Ingenieur, kein Kfz-Techniker oder irgendwas. Habt ihr da wirklich rumgeschraubt oder habt ihr gerechnet? Oder?
Also wir haben wirklich einen ersten Prototypen per Hand entwickelt. Also 3 Jahre lang hat es gedauert und das ist jetzt auch kein, ich würde sagen, es wird kein Design Award gewinnen. Aber das steht mittlerweile bei uns im Büro, man kann es sogar anschauen. Wir haben uns das ganz lange nicht getraut rauszuholen. Ne? Das stand jetzt, glaube ich, 4 Jahre lang in der Scheune von einem Bauern irgendwo bei Schäftlern, weil wir nicht wollten, dass irgendjemand sieht, weil wir uns echt ein bisschen peinlich war. Aber jetzt so mit genug Abstand kann man da irgendwie ein bisschen stolz drauf sein und sagen so, hey, damals so, ja, und drüber lachen. Weil jetzt mittlerweile, wir haben 250 Mitarbeiter, echt viel Experten für viel Know-how im Automobilbereich, im Solarbereich und so. Also es ist echt eine Schippe größer geworden und haben mittlerweile 100 Millionen Euro eingesammelt und so. Also unglaublich.
Genau, das zweite Crowdfunding war ja das, was dann als das größte ever gehandelt wurde.
Richtig.
Der Welt, Europas, Deutschlands. Wie viel habt ihr da gesammelt?
Da haben wir 53 Millionen Zahlungszusagen erhalten. Und das ist, also, muss man überlegen, ein Crowdfunding von Tausenden von Leuten. Ich glaube, 10.000, 13.000 Leute hatten damit gemacht.
Also 53 Millionen.
Völlig krank. Aber das war halt, weil die Leute gesagt haben, ich will was ändern. Und ich will irgendwie so, es muss sich was ändern. Und ich will halt nicht irgendwie von den Großkonzernen jetzt einfach wieder ein Elektroauto kaufen, sondern ich habe halt Bock, auch ein junges Startup zu unterstützen, irgendwie gerade aus Deutschland irgendwie so. Und haben sich dann da beteiligt. Und ich glaube, wir haben auch unser Versprechen gehalten, wollten sehr transparent sein, sind sehr transparent, lassen uns da extrem in die Karten schauen, auch wie wir das Unternehmen führen und wie wir es entwickeln und geben Reports alle 2 Wochen raus und so. Kann man alles auf unserer Website nachlesen. Und so ein bisschen so dieses neue Unternehmertum auch, ja, also das war uns irgendwie wichtig, dass wir ein Unternehmen nicht nur so klassisch Startup-Style aufbauen, ne? Also man liest doch immer so
auf den Exit ausgerichtet.
Genau, und man liest dann immer so, oh, der Millionär und der Billionär und irgendwie so das Gefühl wird das Ziel kreiert, als sei es wichtig, als Startup reich zu werden. So, du gründest ein Startup, um reich zu werden, das ist halt nicht unser Ziel, ne? Also wir haben halt alle unsere Gewinnbezugsrechte von den Gründern in den Topf gelegt und haben denen eine Community vermacht, so. Das heißt, sollten wir jemals irgendwie Geld kriegen, geht es halt an die Community zurück und nicht an uns so. Ja, also wollen halt auch so ein bisschen Vorbild sein, wie neues Unternehmertum irgendwie auch aussehen muss. Ja.
Das ist mit diesem gemeinwohlorientierten
Thema. Geht in die Richtung GWÖ. Wir haben keine GWÖ-Zertifizierung, aber ich bin felsenfest überzeugt, dass wir neues Unternehmertum brauchen. Ja.
Aber das musst du jetzt nochmal erklären, weil das ist ja durchaus auch, was dann wahrscheinlich viele klassischen Autokonzerne sehr unverständlich hinterlässt, was du gerade angeschnitten hast. Also ihr seid ja eine klassische GmbH.
Genau.
Die Anteile sind ja dann vermutlich unter den Gründern aufgeteilt.
Und Gründer und Investoren, richtig.
Genau. Und wie habt, was hast du jetzt mit denen?
Also alle Anteile, die mir gehören, also beziehungsweise alle zu dem damaligen Zeitpunkt mir verfügbaren Anteile, haben wir als Gründer, und das waren 64% der Firma, in einen Topf gelegt und die Gewinnbezugsrechte an die Community gegeben. Das heißt, wir haben weiterhin die Stimmrechte, ja. Aber sollte es zum Exit kommen, sollte es zu einer Dividende kommen, sollte es zu irgendeiner Geldausschüttung kommen, geht das nicht an uns, sondern geht es an die Community.
Das heißt, ihr bekommt euer Geschäftsführergehalt, eure ganz normalen Geschäfte.
Genau.
Und bereust du das jetzt schon manchmal?
Nee, gar nicht. Also es ist so, wenn du ein Startup nur gründest, um reich zu werden, dann glaube ich, bist du am falschen Ort. Weil die Wahrheit ist, ein Startup ist ganz, ganz lange harte Arbeit. Und zwar richtig harte Arbeit für ganz wenig Geld. Meistens sogar keine Bezahlung. Ja, also wie lange wir ohne Bezahlung gearbeitet haben, Jona, Navina und ich. Also da musst du schon intrinsisch motiviert sein. Wenn du es nur wegen der Kohle machst, dann ist das nicht das Richtige für dich. Und dann ist halt dieses Thema Stakeholder Value über Shareholder Value. Ja, so die Welt da draußen funktioniert nach Shareholder Value. Maximal Ausschüttungen, maximal Gewinnoptimierung. Und das führt zu Klimaschaden, das führt zu, lassen mal nicht die Umwelt bedenken. So. Und wir glauben halt, Stakeholder-Value ist das Wichtige. Die Umwelt ist ein Stakeholder, die Menschen, die bei Sono arbeiten, sind ein Stakeholder. Die Menschen, die unsere Produkte kaufen, sind ein Stakeholder. Also unsere Community sind ein Stakeholder. So, und dieses Ganzheitliche, das ist eigentlich das, was uns vorantreibt irgendwie so. Ja.
Und dieser Gegensatz zwischen euch und zwischen der neuen Welt von Sonos und der alten Welt der Münchner Automobilkonzerne, die man hier so kennt, oder einen vor allem, die sieht natürlich, war offensichtlich, als die IAA stattfand.
Ja.
Hast du dich gefreut, als der Beschluss kam, dass München den Zuschlag hat und IAA-Ausrichter wird?
Du, ehrlich gesagt, hat mich relativ kalt gelassen, weil wir wussten, wir gehen eh nicht drauf auf die GAA, ja. Also es war so ein bisschen für uns klar, so die alte Modell von Messe ist irgendwie ausgedient. Und wir machen es anders. Wir haben dann einfach unser eigenes Ding gemacht, auch während der IAA, und haben dann einfach zu uns beim Open House eingeladen und haben die Leute gesagt, kommt bei uns vorbei, so, ja. Haben keinen klassischen Stand gebucht. Und es hat genauso funktioniert.
Das heißt, dieser dezentrale Ansatz der IAA hat euch in die Karten gespielt, weil ihr einfach öffnen konntet.
Du, und ich muss auch ein paar gute Worte sagen. Also insgesamt, glaube ich, war sie gar nicht mal so schlecht. Es waren ein paar echt coole Konzepte da und so. Trotzdem wurden halt wieder riesen teure, große Stände da in die Luft geboxt innerhalb von wenigen Tagen und dann 3 Tage da offen und dann zack wieder abgerissen und da entsteht so viel Müll und so. Ich bin mal auf dem Messebau gearbeitet, ich habe ein paar Mal so, weiß, dass eine Stunde nach Closing, nach der Messe, wird alles rausgerissen, alles wird weggeschmissen, dann kommen Container und zack, alles im Müll. So, das ist halt, und sich dann hinzustellen und zu sagen halt so Nachhaltigkeit und nachhaltige Mobilität und dann halt der Messestand irgendwie so nur Müll und so, finde ich halt immer ein Widerspruch, und deswegen haben wir immer bei Sono gesagt, keine Messen, so, wir versuchen nicht auf die Messe zu gehen. Disclaimer, wir sind gerade auf der Intersolar mit einem kleinen Stand, voller Transparenz, aber wir haben jetzt nichts gebaut, also wir haben jetzt einfach Sachen aus dem Büro mitgenommen, so, wir haben Büromöbel hingestellt und nehmen halt wieder zurück, so, ja, also nachhaltiger, glaube ich, geht's nicht, wir fahren am E-Transporter hin, aber trotzdem, so das Konzept von einer Messe ist einfach irgendwie so ein bisschen ausgedient in Zeiten des Internets.
Ja. Aber man kann ja durchaus nachvollziehen, die IAA als Momentum des Zusammenkommens muss man jetzt ja nicht nur schlecht finden, oder?
Nö, voll. Und deswegen fand ich es ja auch gut. Und es waren auch gute Konzepte dabei. Und dass man echt da so Gespräche hatte, auch wie Mut, also auch dieser Fokus auf Sharing und so. Ich glaube, das war nötig auch. Ja, so weg vom reinen Auto und dem Protzkolasse und so. Hin zu multimodaler Mobilität, war extrem viel E-Bikes und viele so Sharing-Themen drin und so. Und das fand ich cool. Es war eine richtige Ausrichtung und da auch ein Lob an die Veranstalter. Trotzdem ist natürlich weiterhin die IAA irgendwie so ein Show-Off für große Automobilhersteller, um sich einfach gut darzustellen. Ne?
Wie gehen die eigentlich mit euch so um, wenn du denen begegnest?
Ach du, ich glaube, mittlerweile kriegen wir so ein bisschen so, ich würde nicht sagen Anerkennung, aber man nimmt uns wahr, aber man nimmt uns noch nicht total ernst. Also wir sind jetzt nicht irgendwie eine Konkurrenz oder so. Ja? Also ich glaube nicht, viele fragen dann immer, sehen die uns als Konkurrenz? Nee, ich glaube nicht. Wir machen ja auch ein ganz anderes Konzept und sind in ganz anderen Bereichen unterwegs. Wir zeigen nicht auf andere, wir versuchen nicht auf andere zu zeigen, sondern versuchen einfach unser Ding zu machen und halt irgendwie da auch als Vorbildsrolle voranzugehen, ja.
Und was genau, wenn wir jetzt eben mal in die Anwendung kommen wollen, habt ihr jetzt dieses Saab-Werk, habt ihr aufgetan, in dem die Dinger zusammengeschraubt werden können? Fahren die jetzt schon rum? Kann man die kaufen?
Also sie fahren schon rum als Prototypen, aber sie werden noch nicht ausgeliefert, erst in 2023. Ein bisschen Geduld noch und man kann sie aber schon kaufen, also man kann sie schon vorreservieren und wir haben 14.000 Menschen, die schon vorreserviert haben, also unglaublich, die auch angezahlt haben, also du kannst irgendwie Minimum 500 Euro anzahlen und dann halt auch den Vollpreis so und das ist halt echt ein Commitment, die Leute sagen halt so, ja, ich will das Ding haben und bestell mir da eins und obwohl es in den ersten 1,5 Jahren ausgeliefert wird, ja.
Was hat es denn eigentlich für eine Reichweite? Das ist ja immer das Thema bei der Mobilität.
300 Kilometer. Wir haben eine extra nachhaltige Batterie integriert. LFP heißt die Technologie. Das ist so Lithium-Eisenphosphat basiert und die ist, hat kein Kobalt, kein Nickel, kein Mangan drin. Also auch diese eher Stammtischparolen, trotzdem ist da was dran. Was ist eigentlich mit der nachhaltigen Batterie? Die Batterie ist nicht super nachhaltig, das wollen wir auch nicht schönreden, aber sie ist über den Lifecycle nachhaltiger auf jeden Fall als ein Verbrennungsmotor.
Da habe ich gestern erst wieder eine interessante Zahl von einem E-Mobilitätskritiker gehört, wo man dann auch irgendwie erstmal so ohne Faktenchecker dasteht und denkt, ja, was soll ich jetzt dazu sagen, dass sich die E-Mobilität erst nach 130.000, ich will die Zahl vielleicht gar nicht wiederholen, nach einer bestimmten Zahl amortisiert und man deshalb doch beruhigt weiter fossile Benziner fährt.
Also vielleicht zu dem Thema, es gab mal so eine Schwedenstudie, es gibt so eine berühmte Schwedenstudie, die hat einen Tesla Model S mit einem VW Golf irgendwie verglichen und kam dann auf dieses Ergebnis. Und das ist halt so, als würde ich Äpfel mit Birnen vergleichen. Der Tesla Model S hat halt irgendwie 100 kWh Batterie drin, ja. Und das ist so vergleichbar eigentlich mit so einem, Mercedes ES-Klasse oder so, ja. Und das ist halt so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen und dann kommst du auf solche Ergebnisse. Und die wurde dann auch widerlegt und die wurde dann auch, das Institut hat es dann auch widerrufen, aber dann war das schon in den Headlines und dann gab es diese, so vor 2018 war es, glaube ich, diese riesen Headlines, so Verbrenner nachhaltiger als ein Elektroauto und so weiter und so fort. Und sowas ist ganz schwer aus den Köpfen der Menschen rauszukriegen. Also das ist echt unglaublich, dass Jahre später, ja, dass du das jetzt erfährst, noch gestern, Jahre später wird das noch so rumgesprochen. Das sind halt so Stammtischparolen. Und was dahinter steckt, ist, Menschen haben Angst und keine Lust vor Veränderung. Immer wenn was Neues kommt, ist erstmal so ein bisschen die Haltung, tendenziell, nicht immer, aber tendenziell, das Alte war besser. Und da ist natürlich die Haltung, ich fahre da jeden Morgen meinen Verbrenner zur Arbeit, ja, funktioniert doch. Und hey, Klima passt doch hier auch noch. So, und nur wenn es dann wirklich gravierende Einschnitte gibt vor unserer eigenen Haustür, dann fangen wir an, umzudenken. Und deswegen ist das ein bisschen so ein schwieriges Thema, weil man halt echt so gegen so Windmühlen ankämpft bei den Argumenten. Ne?
Wie würdest du denn die Klimabilanz dann eurer Batterieherstellung sehen?
Also ich habe da sogar genaue Zahlen. Unser Fahrzeug, wenn es auf die Straße kommt, hat zwischen 16 und 19 Tonnen CO2 emittiert. Ja? Was wir machen ist, wir kompensieren diese 16 bis 19 Tonnen. Damit es quasi vom Band rollt mit 0 Gramm CO2. Das ist zwar ein...
Welche Kompensation wählt ihr da?
Genau, das ist so ein bisschen ein Ablasshandel, wenn man es negativ darstellen will. Wenn man es positiv darstellen will, besser als gar nichts. Ja. Wir arbeiten da mit so Klimaschutzprojekten zusammen. Ja. Und was man eigentlich macht, ist, man versucht im globalen Süden Aufforstungsprojekte oder Klimaschutzprojekte zu machen und nicht hier. Weil das ein bisschen falsch ist oder irreführend, wenn man hier Bäume pflanzt. Weil hier funktioniert die Forstwirtschaft, hier gibt es einen ökonomischen Grund, auch schon Forstwirtschaft zu betreiben. Und deswegen ist so Bäume pflanzen in Deutschland so ein bisschen schwierig. Bäume pflanzen irgendwo im globalen Süden macht schon deutlich mehr Sinn, weil dort wird es nicht passieren ohne unsere Hilfe. Das so viel. Und dann kommt so um diese 16 Tonnen, selbst wenn wir das nicht kompensieren würden, ist der Sion ein energiepositives Fahrzeug. Es erzeugt seine eigene Energie selber. Und deswegen ist der Sion so das nachhaltigste Elektroauto, eigentlich, was du kaufen kannst, weil sich Strom selbstständig wieder reintankt, ja, durch die Sonne. Und da brauche ich keine Netze, da brauche ich keine Umspannwerke, da habe ich keine Ladeverluste, sondern habe ich direkt von der Sonne in die Batterie.
Was ja auch wirklich immer noch seltsam ist, dass ihr daherkommen musstet, um das mit den Solarpanels auf dem Autodach anzupacken. Ja. Da hatte ich, glaube ich, auch immer wieder gehört, dass alle gesagt haben, ja, dafür bekommen die dann sowieso keine Genehmigung wegen Sicherheitsthemen und so weiter. Seid ihr da eigentlich durch alle,
ja, klar, über alle Schwellen? Also was du machst, du entwickelst so ein Fahrzeug auf alle sogenannten ECE-Homologationen hin. Da gibt es so einen Riesenkatalog europaweit. Und diese ECE-Homologation muss natürlich erfüllen, um ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Und nein, natürlich würden wir kein Auto rausbringen, was das nicht besteht. Deswegen haben wir da alles im Griff und sind da voll on track.
Und wird dir jetzt eigentlich manchmal so ein bisschen schwindlig, wenn du irgendwie, wie viele Mitarbeiter hast du gesagt? 250?
200, ja, 250.
14.000 Kunden schon, die auf ihr Auto warten. Und weiß nicht, du wohnst jetzt immer noch in Sendling da und hast irgendwie vor 5 Jahren angefangen und die Zeit rast ja so, wahrscheinlich kommt dir das vor wie gestern.
Du, ja, also ist viel Verantwortung, viel Last auf den Schultern und natürlich gibt es Tage, wo du auch mal einfach echt mal durchschnaufen musst und so denken musst, boah. Aber das ist Unternehmertum. Unternehmertum gehört dazu, dass es Ups und Downs gibt und vor allen Dingen gehört dazu, dass du halt viel Verantwortung trägst. Und auch wenn es schief geht, auch gerade stehst dafür. Das ist irgendwie mir wichtig, irgendwie auch so, ja. Es kann immer was schief gehen. Es kann, jedes Startup kann irgendwie nicht klappen oder irgendwas schief gehen und irgendwas anders laufen als gewollt. Und das gehört dazu. Man muss nur die Mentalität haben und man muss irgendwie auch dafür irgendwie auch Lust drauf haben. So, ja.
Und was ist das bei dir? Hast du hast du Rituale entwickelt? Hast du irgendwie ein besonderes Gen, was die alle Hahnbrüder haben? Wahrscheinlich ist das natürlich der Hauptpunkt.
Ich habe schon von meinen Brüdern, wurde ich schon sehr inspiriert im Unternehmertum. Also mein großer Bruder Daniel hat ja schon echt früh angefangen mit seinen ersten Unternehmungen da. Und auch der Julian hat so viele neue Projekte gemacht.
Bei Wanderzirkus.
Genau, Wanderzirkus. Er hat ganz alles angefangen, hat damals im Pathos. Ich weiß nicht, wer noch das Pathos kennt, aber es war das Pathos Transporttheater, wo es ja dann auch irgendwie so halb zu so einer Feierei und Club wurde und echt tolle Sachen auch entstanden sind. Und ach, mein anderer Bruder auch, irgendwie mit ganz am Wasser, ganz woanders und irgendwie noch weitere Projekte. Waldschlucht und so. Es sind ja so viele Projekte rausgeworden, die echt cool sind und irgendwie miteinander das verändern haben. Und das hat mich schon immer inspiriert irgendwie.
Und du bist ja der jüngste Bruder?
Ich bin der jüngste, ja.
Und drehst das größte Rad?
Da würde ich, weiß ich nicht. Also so auf einer globalen Ebene vielleicht ja, aber definiere große. Geht es danach nach Reichweite? Geht es danach, weiß nicht, Mitarbeiter anzahlen oder so?
Also sagen wir mal, es kann die Stadt verändern. Weil so eine Art Auto könnte ja auch die Mobilität insgesamt verändern und ja auch Nachahmer finden, die anders über Autos denken und andere Autos produzieren.
Mir geht es dann um den Impact auf die Umwelt und irgendwie da was zu tun. Und da habe ich sicherlich wahrscheinlich den größten Impact von meinen Brüdern jetzt. Aber es ist überhaupt keine Competition bei uns, sondern irgendwie jeder macht so sein Ding. Und
Wie gelingt dir dann noch abzuschalten? Also wir hatten den Florian Hinde auch kürzlich da, der sagt in den Podcasts immer, für ihn ist irgendwie ohne Sport im Freien könnte er seinen Job nicht tun.
Ja,
so, was ist das bei dir?
Du, bei mir ist es ja ähnlich. Kalt duschen morgens, sonst komme ich nicht aus dem Bett. Ich ernähre mich vegan und versuche halt relativ viel Sport zu machen. So. Also so gesunde Ernährung irgendwie. Sportlich ausgelastet und dann halt irgendwie noch so Bock haben drauf. Irgendwie, du musst halt morgens aufstehen und irgendwie richtig Bock haben. Du musst, es ist so ein Unternehmen ist wie so ein eigenes Baby und was du so groß ziehst und dann wächst es und kommt vom Kindergarten in die Schule und irgendwann so, weißt du, macht das Abitur und so. Und dann, es macht dich halt auch irgendwie stolz und es macht irgendwie Spaß, das irgendwie mitzuformen und irgendwie, du musst halt richtig Bock haben.
Ist es jetzt noch in der Kita oder schon erster Schultag?
Ich würde sagen, Abitur ist, wenn der Sion auf der Straße ist, sind wir wahrscheinlich jetzt irgendwo in der 8. Klasse oder so.
Sehr schön. Abitur ist auch ein schönes Thema, weil ich immer wieder auch denke, die Schulbildung oder die die Prägung durch unser Schulsystem kann ja auch vielleicht gewisse Kräfte freisetzen oder auch verhindern. Du bist ja eben wie auch deine Brüder Waldorfschul sozialisiert. Welche Rolle spielt das bei dir, glaubst du, dass du jetzt so denken und handeln kannst?
Ich glaube, eine ziemlich große, du. Jona ist ja auch Waldorfschüler. Und wir kennen uns seit der ersten Klasse, da kam
das. Ja.
Und seit der zweiten Klasse sind wir irgendwie Best Friends und tun da irgendwie rummachen. Und das hat uns schon sehr geprägt, weil du auf der Waldorfschule, und man muss wirklich nicht konform sein mit, was die alles dort machen, ne? Aber was auf der Waldorfschule gemacht und was anders ist auf der Regelschule, ist die Menschlichkeit, die Kreativität, das Hands-on. So dieses auch Risiko, einfach mal was machen, ne? Und es kann auch schief gehen und so. Das ist schon viel, viel besser so, ja. Also du hast halt so Handwerken und so handwerkliche Berufe und so. Das machst du alles in der Schule, ne? Also du lernst stricken, tonen, töpfern, schmieden und so. Also solche Sachen, ne? Und das macht was mit dir. Das macht was mit dir, weil du halt kreativ denkst und irgendwie auch so selber Sachen zu Hause machst und so. Und das hat uns auch dazu bewegt, einfach in die Garage zu gehen und einfach zu machen, so, ne? Nicht lang drüber nachzudenken und zu denken, so, oh, kann das schief gehen? Was passiert, wenn es schief geht, so?
Spannend. Ja. Und dann hast du auch nicht mal studiert?
Nee, ich habe einen Tag lang studiert. Ich war eingeschrieben, bin einen Tag hingegangen und habe gemerkt, das ist nichts für mich.
Was war das?
Elektrotechnik.
Ah ja,
Elektrotechnik,
also, das ist schon auch.
Hier in München. Und habe gemerkt, wenn ich das machen würde, würde ich jetzt 4 bis 6 Jahre da in diesem Tunnel sein und komme eigentlich raus und habe wertvolle Zeit vergeudet und würde nicht den Impact haben, den ich haben wollte. Und dann, da waren wir schon auch so weit, das war so ein Zeitpunkt, wo wir gerade aus der Garage anfangen wollten, Firma zu gründen. Und da wussten wir so, wenn wir jetzt studieren, dann wird es nichts. Also wenn Full Focus und also volle Fahrt voraus auf Firmengründung und dann Fokus drauf. Zu meinen Ungunsten von meinen Eltern, weil die natürlich irgendwie wollten, dass ich auch was Gescheites mache. Jetzt im Nachhinein, glaube ich, sind sie froh drum, aber damals natürlich nicht ganz happy.
Und gerade Hochschule ist ja auch was bei Standort München immer fällt. Wie bewertest du denn eigentlich den Vorteil oder Nachteil, dass ihr jetzt hier in München zufällig aktiv seid?
Tu einen großen Vorteil eigentlich, weil halt auch gerade im Automobilbereich München natürlich super stark ist. Und da sind alle Zulieferer hier und du hast super viele Ingenieure hier. Also es ist sehr einfach auch Menschen mit Expertise hier in München anzuwerben.
Aber auch, wir haben gerade bei Florian Hinle von Polarstern auch das Thema gehabt, es ist auch schwierig, Talente zu finden, weil einfach der Run auf gute das Leute stimmt. So teuer, also die werden so gut bezahlt, da musst du schon überzeugen können.
Das stimmt, und was wir machen, wir versuchen so ein bisschen durch die Firmenkultur zu überzeugen. Also wir haben was Neues eingeführt, das heißt Thiel-Organisation, das ist so ein bisschen, es ging so aus der New Work Hype ging es ein bisschen hervor, es war so 2016 oder so. Und das Prinzip ist eigentlich eher so, dass die Organisation sie sieht als organische Zelle, die irgendwie wächst und ist jetzt nicht so klassische Pyramide ist. Ja? Nicht so irgendwie der Boss da oben sagt an und dann machen alle, sondern eher so dezentrale Entscheidungen, Teams, die interdisziplinarisch zusammenarbeiten und halt so ein komplett anderes Denken, wie ein Unternehmen funktioniert. Das ist ziemlich cool. Das ist nach einem Buch Reinventing Organization Lalou. Ja. Cooler Typ, der das eben 2016, glaube ich, rausgebracht hat und es hat uns voll inspiriert und danach haben wir uns so ein bisschen ausgerichtet und dann so ein bisschen das angepasst, was auch wirklich funktioniert und was nicht, weil nicht alle Dinge, die da drin stehen, funktionieren auch.
Wie macht ihr das mit den Arbeitszeiten? Das ist ja auch ein beliebtes Thema bei Startups.
Komplett flexibel. Ja. Also du hast bei uns keine fixen Arbeitszeiten.
Das heißt aber nicht, dass jeder 50 bis 60 Stunden arbeiten muss?
Nee, muss nicht. Nee, überhaupt nicht. Wir machen sogar seit neuestem so Umfragen einmal wöchentlich, wie die Mental Health ist. Und passen dann auch mal an und, super, ja, und schauen sich das an. Also wir suchen echt viel Neues zu machen. Homeoffice war schon vor Corona bei uns voll Standard. Also die Leute konnten irgendwie so oft Homeoffice machen, wie sie wollten, auch schon vor Corona. Deswegen war, als Corona kam, dann keine große Umstellung auf uns.
Und verkleinert ihr euer Büro, weil jetzt mehr Homeoffice möglich ist?
Nee, das leider nicht, weil wir haben so ein ganzes Haus angemietet. Das ist ein bisschen schwierig, aber dadurch, dass wir wachsen und alle Homeoffice machen, gleicht es genau aus. Also wir hätten jetzt schon eigentlich ohne Corona sicherlich umziehen müssen. Ne? Aber so passt es eigentlich ganz gut jetzt gerade.
Weil dann München nochmal auf der Perspektive, was könnte München noch besser machen? Wir haben schon vorhin in deiner Regnose-Vision so ein bisschen gehört von Südringen und autofreie Innenstadt. Aber auch jetzt für, wenn wir nochmal auch die unternehmerische und das Enabling sehen, die unternehmerische Brille. Wie fühlt ihr euch denn in München und in Bayern unterstützt bei eurer Vision? Da habe ich auch so ein, also das war im Grunde sogar der Anlass, dass ich dich dann sofort eingeladen habe, weil ich mir dachte, ja, das ist auch mal interessant, darüber zu reden, wie denn der Freistaat als Innovationsförderer eigentlich mit so einem Unternehmen wie Sonos umgeht, wo man ja denkt, genau für sowas, davon reden die immer, wenn sie sagen, sie unterstützen technische Innovationen.
Kurz, gar nicht. Also wirklich fast gar nicht. Wir haben als Sono von Freistaat Bayern und vom Bund bis heute 12.000 Euro erhalten. Bei 100 Millionen Euro, die wir investiert haben.
Ne? Das hast du auf der IAA, glaube ich.
Genau, ich war da so eingeladen zu so einem Panel. Ist eine ganz interessante Geschichte. Es war halt so ein Panel im Rahmen der IAA im Bayerischen Wirtschaftsministerium und irgendwie saßen da so 10 Leute und haben halt
über... Das war im Ministerium
sogar. Im Ministerium. Sehr schön. Und eigentlich sollte auch der Aiwanger kommen und er konnte ja nicht, wurde dann irgendwie ersetzt mit irgendwie... Und da war es so, da haben die dann alle sich so vorgestellt und es war so total verkorkst und irgendwie so alle so Mobilität von morgen und dann haben alle so Floskeln halt rausgehauen, so multimodal und die anderen halt so Connectivity und so. Und dann dachte ich halt echt so, boah, ey, so werden wir es halt nie schaffen, ne? Und dann war es so ein bisschen so eine Werbeveranstaltung, so jeder hat irgendwie so, da war Microsoft da, dann war irgendwie so Schaeffler da, ein großer Automobilhersteller, und dann noch ein paar Uni und Dinge. Und dann jeder halt so seine Sachen so rausgehauen, um halt möglichst sich darzustellen. Und dachte mir halt so, ey, ich könnte es halt jetzt auch machen und es hier so präsentieren, oder ich sag halt einfach mal, was Sache ist. Und habe halt dann so, habe gesagt so, ey, sorry, aber es ist halt nicht so, ihr unterstützt es gar nicht, es ist alles so schön geredet. Wir sind hier irgendwie unterwegs und versuchen irgendwie halbwegs innovativ zu sein und kriegen gar keine Unterstützung. Und bin denen dann ein bisschen so auf die Füße getreten, aber irgendwie fanden es im Nachhinein, glaube ich, trotzdem alle irgendwie cool. Also sie kamen danach auch so, als das Panel vorbei war, kamen alle so her, meinten so, ja, gut gemacht. Und dann hatte ich das halt als Video online gestellt und dann hast du das gesehen und dann, ja genau, so kommen wir heute hierher. Ja.
Und, ja. Also gab es da noch ein weiteres Feedback oder Nachfolgen?
Ja, weißt du, was das Interessante ist? Der meinte dann am Abend, ja, wir treffen uns, das ändere ich. Ne? Also der ist so relativ weit oben im Wirtschaftsministerium. Und dann dachte ich so, okay, cool, okay, vielleicht nimmt das ja echt in die Hand. Und dann kriege ich so am nächsten Tag oder eine Woche später kriege ich so eine Einladung. Ja, wir würden gerne Sie zum Gespräch einladen. Ende November hätten wir noch einen Termin, ne? So. Und das Ding war halt im September. Also halt so, okay, Prioritäten setzen, so geil. Und da siehst du halt mal, wie ernst sie es nehmen.
Ja, ne? Aber immerhin. Also man sieht
immerhin. Auch, also ich will gar nicht schlecht, also genau. Voll, dass sie sich die Zeit nimmt, super. Und ich freue mich echt auf den Termin und bin gespannt. Aber da siehst du halt, 3 Monate später ist für ein Startup halt das ist ein halbes Leben, ne? Also da ist so viel passiert schon bei uns, ne?
Ja, also eine sehr schöne Geschichte. Also folgt Laurin Hahn mal auf Twitter unter was? Wie heißt der dein?
Ach, Laurin Hahn einfach.
Laurin Hahn,
wenn man eingeht, ja.
Genau, immer ganz nett. Und jetzt aber nochmal eben, wir haben schon gesehen, die Unterstützung durch den Freistaat ist relativ gering. München inszeniert sich ja auch gerne als Start-up-Stadt. Bekommt ihr da irgendwas mit?
Nee. Nicht wirklich. Also es gab so, ich will auch nicht zu negativ sein, weil es gibt sicherlich tolle Initiativen auch in der Stadt und die bemüht sich schon. Aber wir, das Einzige, was wir irgendwie in Anspruch genommen haben damals, war dieses MTZ, Münchner Technologiezentrum. Und Grüße gehen raus an Frau Mann, die das da irgendwie schmeißt und echt cool ist. Aber die kriegt so viel Gegenwind auch von der Stadt. Die versucht da irgendwie echt halt irgendwie so ein Hub aufzubauen, aber kriegt halt irgendwie so Vorlagen, die es echt schwierig machen. Und du zahlst ein Vermögen da drin, ne? Also das ist irgendwie da beim Pockelsbogen da, wo die SWM Hauptsitz hat. Und da kostet irgendwie 16 Euro, 18 Euro der Quadratmeter. Und das ist halt Startup echt so, boy. Und dann halt irgendwie so 6 Monate Kündigungsfrist und so. Das ist halt so, nicht sonderlich Startup-like, aber Grüße gehen raus da eben, weil die echt versuchen, irgendwie das irgendwie voranzutreiben und irgendwie cool zu schmeißen. Das ist das Einzige, was wir jemals irgendwie in Anspruch genommen haben. Wobei es auch nicht viel Unterstützung ist. Also ich glaube, die Stadt unterstützt es mit 2 Euro pro Quadratmeter. Das kostet dann anstatt 20 Euro halt 18 Euro so. Also Das heißt, es ist nicht der krasse Unterstützer.
Und das heißt aber, ihr habt im Grunde, euer Support ist dann aber das Münchner Netzwerk von Personen, die in München eben einerseits dadurch, dass sie viel Wissen haben, aber auch private Investoren wahrscheinlich oder zumindest bei der Crowdfunding auch ja, genug voll. Privatmenschen also, mit Geld hinter euch stehen.
Schon, also es gibt richtig coole Leute in München und irgendwie auch ein, glaube ich, ganz cooles Netzwerk. Ich bin nicht so in dieser Netzwerkwelt, also ich bin nicht so der Typ, der so auf Abendveranstaltungen geht. Ich war es irgendwie noch nie so. Ich fand es immer so ein bisschen so, oh, ich bin lieber bei Sono und mache an dem Abend noch eine Nachtschicht und bringe das Projekt noch zu Ende oder so. Anstatt irgendwie so, weißt du, Aperol Spritz zu schlürfen und irgendwelche Smalltalks zu haben. Da gibt es andere Menschen, die machen das und die sind auch gut drin und die haben sicherlich ein viel besseres Netzwerk, als ich es habe. Ich bin, glaube ich, schrecklich in Netzwerken und ich habe nicht so ein großes Netzwerk. Aber ich glaube, da gibt es ganz tolle Sachen auch in München,
ja. Ja, also genau, da möchten wir natürlich jetzt hier die Lanze brechen für die Netzwerke in München.
Ja, voll.
mit Muckbook Clubhouse zum Beispiel auch, wo wir auch mal wieder demnächst hoffentlich öffnen können, um über Mobilität Geil. Der Zukunft in München zu reden. Ja. Und da vielleicht auch gleich so der Punkt, wenn wir darüber reden, wie sich denn München jetzt verbessern kann. Wir haben jetzt eben schönerweise nicht nur die positiven Punkte angesprochen, was ja auch gerne in der Startup-Welt getan wird, ja. sondern auch mal gerade auch auf München bezogen, wo es denn so ein bisschen hakt. Dann können wir auch unsere Munich Next Level Frage gleich stellen. Auch wenn du wahrscheinlich als Waldorfler nie Computerspiele gespielt hast, gibt es da ja so Superkräfte, die man sich auswählen kann. Ja. Mit welcher Superpower könntest du dir denn, würdest du dir wünschen, in München mehr zu bewegen?
Boah, du, schwierige Frage. Ich glaube, ich würde sagen, das Bürokratie, das KVR, den KVR-Cheat, okay? Und zwar so den Cheat, wo du so beim KVR sitzt und auf einmal cheaten kannst. Warum? Weil ich glaube, ganz viele Sachen scheitern an der Bürokratie. So weil irgendein Nachbar sich beschwert, wegen Lärmbeschwerden kommt das tolle Konzept nicht raus. Oder weil hier das und das gibt, wird hier die Fahrradautobahn nicht gebaut. Oder
also so, 2 Jahre geprüft.
Oder 2 Jahre geprüft, halt dauert ewig so. Ja, das ist also Wahnsinn. Ja. Und ich glaube, da könnten wir so viel mehr machen, wenn halt da Bürokratie so ein bisschen abgebaut wird und halt auch digitalisiert wird. So, ja. Also ich stelle mir mal KVR vor, das digitalisiert wäre. Wie angenehm.
Das ist ein schöner Impuls auf jeden Fall. Und Buchtipps haben wir auch schon mitgenommen. Reinventing
das
war das eine.
Und noch ein anderes. Kennst du Harari? Eine kurze Geschichte der Menschheit. Hammer. Das hat mir echt richtig die Augen geöffnet, so wie der Mensch eigentlich ist und wie er funktioniert.
Vermutlich das meistverschenkte Buch in den letzten 2 Jahren. Also Achtung, als Geschenk könnte es gefährlich sein, weil es fast jeder schon hat. Aber wer es noch nicht hat, der sollte es sich wirklich besorgen. Ein wirklich gutes Buch. Und hat ja auch schon den Nachfolger mit dem
21 Lektionen des 21. Jahrhunderts. Das habe ich gerade durch und finde ich nicht ganz so gut, aber finde ich auch extrem interessant. Ich finde trotzdem das andere nochmal spannender.
Ja, auf jeden Fall auch mal wirklich schön. Ein Historiker ist er ja, glaube ich, der in die Zukunft blickt.
Ja.
Also wir blicken auf jeden Fall optimistisch in eure Zukunft und auch wenn du, wie du sagst, sich bei so einem Unternehmen unterfangen, man oft nicht alles selber in der Hand hat und sich irgendwas verändern kann, bin ich sicher, dass ihr schon viel geschafft habt überhaupt, egal wie das Auto später auf den Straßen sein wird, in den Köpfen was zu bewegen. Und wir sind aber dann gespannt auf 2023. Ich hoffe, wir sehen uns aber vorher mal. Und das
Bitte
dauert nicht wieder 5 Jahre.
Sehr gerne.
Und danke, dass du da warst. Viel Glück euch.
Vielen Dank und Grüße gehen raus.
Danke.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.